Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Claudio Santoro ist selbstständiger Apothekenvertreter und in dieser Folge teilt er unter anderem viel von seiner persönlichen Geschichte aus sozialer Ungleichheit. Claudio erklärt auch, wie sich die hohe soziale Kluft auch im Gesundheitswesen zeigt, wieso die soziale Herkunft oft entscheidend für gesundheitliche Chancen ist, und er verrät, wie er mit seiner Frustration und Hilflosigkeit umgeht, die er durch starre Systeme und zu viel Bürokratie spürt. Hört selbst. Viel Spaß dabei. Hallo, lieber Claudio. Ich freue mich mega, mega doll, dass du da bist. Wir werden heute ein ganz spannendes Thema aufmachen oder unterschiedliche Themen wahrscheinlich, aber es geht unter anderem auch um Ernährung beziehungsweise um Gesundheit und in dem Kontext auch um Chancengerechtigkeit. Und ich bin wirklich ganz gespannt, was du da zu erzählen hast. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt. Unter anderem glaube ich, dass diese Folge spannend für die ZuhörerInnen wird, weil sie dich dort auch viel persönlicher nochmal kennenlernen als das, was sie sonst so von dir sehen und hören. Aber bevor ich zu viel verrate, würde ich sagen, stell dich doch gerne einmal vor und ja, lass uns wissen, wie es dir heute geht.
Danke, Isabel. Ja, mir geht's super. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf die Themen, die wir besprechen werden. Ja, sehr cool. Ich bin Apotheker und seit 3 Jahren fast auf LinkedIn aktiv. Und zwar ist das gestartet, weil viele Menschen einfach gar nicht wissen, was wir ApothekerInnen machen. Und dann dachte ich kläre mal ein bisschen auf. Und dann hat sich das ein bisschen entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass es auch viele Themen gibt, über die man sprechen muss, berufspolitisch auch. Und beispielsweise habe ich auch einen Post gestartet, wie man einfacher Termine bei den ärztlichen KollegInnen bekommt, weil viele Menschen damit Schwierigkeiten haben. Und da wollte ich einfach Hilfe verschaffen. Und vor einem Jahr habe ich meine soziale Ader wieder entdeckt und habe gemerkt, dass LinkedIn auch eine Plattform dafür ist, Menschen zu inspirieren und bewegen. Vor Weihnachten habe ich einen Videopost gestartet, bei dem ich dazu aufgerufen habe, obdachlosen Menschen zu helfen und gesagt, dass es ganz einfach ist zu helfen, dass jeder in seinen Schrank schauen kann und einfach warme Klamotten, die man nicht mehr anzieht, verteilen kann. Und ich dachte, dass die Resonanz nicht so hoch ist, aber ich habe mich getäuscht, weil da Menschen auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, dass sie dann zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier dann Essen gesammelt haben und verteilt haben in der Stadt und dass sie ihre Klamotten aus dem Schrank geholt haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Mega schön. Du hast gerade gesagt, vor einem Jahr hast du deine soziale Ader wieder entdeckt, ne? Magst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, also aus deiner eigenen Kindheit, aus deinem eigenen Großwerden beschreiben, welches Bild hat denn deine persönliche Kindheit und Jugend geprägt?
Welches Bild hat meine persönliche Kindheit und Jugend geprägt? Ja, meine persönliche Kindheit und meine Jugend waren unterschiedlich geprägt. Ich glaube, als Kind macht man sich nicht so viele Gedanken, wie man aufwächst, aber wenn man dann halt erwachsen ist, reflektiert man dann doch ganz viel. Ich habe zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen von Natalia Nepomniachtcha, Wir von unten. Und sie ist gar nicht so weit weg von mir aufgewachsen, in Augsburg. Ich bin nämlich in Ulm aufgewachsen. Und es werden viele Geschichten von Menschen erzählt, die eigentlich Ähnliches erlebt haben, aber über Dinge, die man sich einfach keine Gedanken macht, dass es einfach eine hohe soziale Kluft gibt. Und dass es schon einen Unterschied macht, wie man aufwächst, wo man aufwächst. Und um den Bogen wieder zurückzuspannen. Also genau, ich bin aufgewachsen in Ulm und wir haben ein ganz normales Leben geführt. Meine Eltern sind Arbeiter und genau, als ich dann in der 3. Klasse war, war dann die Zeit, als sie sich getrennt haben. Und dann hat sich unser Leben stark verändert, weil wir dann auch umziehen mussten. Dann war ich auf einer neuen Schule und ich war eigentlich ganz gut in der Schule. Und als ich dann in der 4. Klasse war, habe ich dann keine Hausaufgaben gemacht und war einfach, die Noten gingen in den Keller runter. Das war einfach dem geschuldet, dass dass wir einfach eine schwere Familiensituation hatten. Mhm. Und die LehrerInnen, die ich hatte, die waren auch nicht so aufmerksam rückblickend. Und ja, das war ein entscheidender Punkt für mich, weil letztendlich sprechen LehrerInnen zu der Zeit, also es war für mich ja in der 4. Klasse, das ist ja in einigen Bundesländern anders, da ist es erst ab der 6. oder 7. Klasse, dass man eine Empfehlung für die Hauptschule, Realschule oder fürs Gymnasium bekommt. Damals war das in der 4. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen früh, über den weiteren Verlauf des Lebens der Menschen zu entscheiden. Und die Empfehlung war für mich natürlich auch ganz klar für die Hauptschule, weil meine Noten waren ja sehr, sehr schlecht. Man hat ja dann quasi nur dieses eine Jahr berücksichtigt. Was ich auch gesehen habe, ist, dass viele Menschen LehrerInnen sehr vertrauen. Mhm. Ich habe beispielsweise einen Freund aus dem Iran. Da haben LehrerInnen eine sehr, sehr hohe Vertrauensfunktion. Mhm. Und man vertraut den Menschen einfach, was sie empfehlen und was sie über das Kind sagen. Und bei diesem Freund weiß ich, dass er auch eine Hauptschulempfehlung bekommen hat. Und bei vielen anderen, da glauben die Lehrer das und dann folgen sie der Empfehlung. Während viele andere Eltern, die ich kenne, die aus Akademikerhaushalten kommen, die weigern sich dann gegen die Empfehlung und sagen, nein, mein Kind kommt aufs Gymnasium.
Ja.
Und das ist ein großer Unterschied, wenn die Eltern verstehen, wie das System funktioniert oder auch nicht, weil das prägt den Verlauf. Und wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, ich habe viele Freundinnen und Freunde, also die Mädchen, die wurden Friseurinnen und die Jungs wurden Kfz-Mechaniker. Also nicht, dass das schlecht ist, es ist super, wenn man einen Job wählt, den man halt sehr, sehr gerne macht, aber wenn man einen Job wählt, weil man limitierte Glaubenssätze hat, weil man denkt zu wissen, ich werde niemals Medizin studieren können. Das ist einfach nicht mein Weg, das gibt meine Schule nicht her. Dann ist das für mich sehr, sehr unfair. Und das ist die Realität, die ich gesehen habe.
Ja, ja. Ich bin da safe bei dir. Ich habe einiges mitbekommen, selber einiges auch tatsächlich eher so Ähnliches erlebt. Ich habe gerade witzigerweise gestern auch einen Podcast gehört von einer Frau, die ADHS diagnostiziert bekommen hat. Und die hat davon erzählt, dass sie ihre Schulzeit ähnlich also beschrieben hat. Super dramatisch auch irgendwie, dass sie auf der Waldorfschule angefangen hat. Dann ist sie irgendwie aufs Gymnasium gegangen. Dann ist sie runtergegangen auf die Hauptschule. Dann ist sie auf eine Realschule gegangen. Dann ist sie wieder auf die Waldorfschule. Also die hat in kürzester Zeit zur Schulzeiten schon irgendwie 10-mal die Schule gewechselt, hat am Ende irgendwie nur einen Hauptschulabschluss gehabt. Mhm. Und also nur in Anführungsstrichen. Mhm. Und sagt selber aber, also A hat sie gesagt, Leute, die auf die Hauptschule gehen, sind nicht gleich dumm. Das ist schon mal überhaupt ein Fehlschluss, den absolut ganz viele echt Leute ziehen. Mhm. Und B sagt sie, eben genau das, was du im Prinzip ja auch dadurch sagst, dass durch Fehldiagnosen und nicht richtige Ressourcen von seitens der Lehrer Menschen auf Schulen empfohlen werden, wo sie wahrscheinlich nicht richtig platziert sind. Und de facto bei ihr war es halt am Ende auch, die Quintessenz war, sie hat einfach eine falsche Diagnose bekommen, weil die Lehrer nicht erkannt haben, dass sie ADHS hat. Ne? Also sie hat einfach ein Fokusproblem gehabt. Sie konnte sich nicht konzentrieren, nicht fokussieren und ihre Aufmerksamkeit ist immer abgewandelt. Und wenn man das in den Griff bekommen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich auch einen Gymnasialabschluss machen können. So. Mhm. Und deswegen verstehe ich das sehr, was du sagst. Und ich finde das hochinteressant auch, dass du da so diese Parallele aufstellst zwischen SchülerInnen, die du kennst, die aus Akademikerfamilien kommen, haben auch vielleicht eine Hauptschulempfehlung bekommen, sind dann aber trotzdem auf die Realschule oder meinetwegen sogar aufs Gymnasium gegangen, weil die Eltern das System verstanden haben, während Menschen, ja, marginalisierte Gruppen eher dann der Empfehlung folgen, weil sie denken, sie müssen das machen. Und man dadurch dann ja automatisch viel weniger Chancen im Leben hat, weil man in Anführungsstrichen wieder nur Friseur oder Kfz-Mechaniker wird. Und das ist natürlich nicht fair. Das ist ein Riesenproblem, glaube ich sogar. Nur die Frage ist, wie löst man das, ne? Also hättest du da eine Lösung? Was hätte man in deinem Fall zum Beispiel anders machen können?
Aus meiner Sicht hätte man mehrere Jahre betrachten können. So ist das ja mit dem Abitur ja auch. Es wird ja die 12. und 13. Klasse bewertet. Es wird nicht nur ein kleiner Fragment betrachtet. Und dann auch nicht so früh im Leben der Kinder. Das ist ja in anderen Ländern anders, dass man quasi auf spezialisierte Schulzweige erst später im Leben wechselt, also ab der 9. Klasse. Und ich denke, gut, die Pubertät ist natürlich eine heikle Phase für viele Kinder. Aber da kann man doch mehr wissen, wie das Leben für ein Kind aussehen könnte, als nach der 4. Klasse.
Ja, guter Punkt. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive Leadership Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Jetzt ist ja auf der anderen Seite bei dir ganz viel Positives draus gewachsen, weil du bist mittlerweile selbstständiger Apothekenvertreter. Du bist auch eine LinkedIn-Voice, man kennt dich. Du klärst auf, du setzt dich für soziale Gerechtigkeit ein. Du bist auch Teil von German Dream, soweit ich weiß. Mhm. Und ich würde dich einmal bitten, magst du vielleicht mal, weil du hast es gerade schon gesagt, viele wissen gar nicht, was macht eigentlich ein Apothekenvertreter. Magst du vielleicht mal so kurz einen kleinen Einblick geben von deinem Berufsalltag? Wie sieht dein Berufsalltag aus oder wie kann der durchaus aussehen?
Also ja, nach der Hauptschule wollte ich vielleicht nochmal ergänzen, ich wollte Polizist werden. Das ist natürlich heute anders, aber das war meine Motivation und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man eine Vision hat und dass man Kindern das vermittelt, dass sie eine Vision im Leben brauchen. Und das war meine. Und als ich dann über die weiterführende Schule auf die Realschule und dann aufs Gymnasium bin, habe ich dann die Liebe zu Naturwissenschaften entdeckt. Und ja, dann bin ich Apotheker geworden. Also natürlich nicht sofort, das hat ein langes Studium gebraucht, ein langes, schweres Studium.
Ja, ja.
Und genau, jetzt habe ich erst in der Pharmaindustrie gearbeitet. Das war nämlich mein Traum, der sich dann entwickelt hat. Ich habe dann in der Apotheke gemerkt, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite, dass ich sehr gerne Menschen berate. Und ja, dann hat sich mein Traum wieder weiterentwickelt und dann bin ich selbstständig geworden. Inzwischen mache ich Apothekenvertretungen. Das bedeutet, also Apotheken sind gesetzlich verpflichtet aufzuhaben zu den Öffnungszeiten, die beim Amt gemeldet wurden. Und die dürfen nicht schließen, die Apotheken. Und sie müssen von den Apothekeninhaberinnen betrieben werden oder es muss eine Vertretung benannt werden.
Ah, okay.
Genau. Und das müssen ApothekerInnen sein. Ja. Und wir haben aktuell wirklich einen großen Fachkräftemangel, wie überall natürlich. Und da kommen Menschen wie ich ins Spiel, die Apothekenvertretungen machen, wenn, ich sag jetzt mal, in einem Dorf in Brandenburg die Inhaber nicht viele Mitarbeiter haben und selber nicht ständig arbeiten können. Die können ja nicht ständig selber 60 Stunden arbeiten. Die möchten auch mal in Urlaub. Oder wenn jemand krank ist, dann können sie auch nicht jede Schicht übernehmen. Und dann komme ich ins Spiel. Dann werde ich halt gerufen und gebucht und gefragt, ob ich aushelfen kann. Und das ist jetzt mein Teil, um den Fachkräftemangel ein bisschen gegenzuwirken. Und gleichzeitig war das für mich eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln. Nicht nur beruflich, ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch, dass ich im ganzen Land unterwegs war, auch menschlich viel mitnehmen konnte. Also dass die Menschen, ja, schon allein in Berlin, Charlottenburg anders sind als in Berlin Marzahn, wie auch in Leipzig und in München. Also ich merke kulturelle Unterschiede. Und ich glaube, das hat mich menschlich sehr bereichert.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du gehst quasi dann immer für einen bestimmten Zeitraum in eine Apotheke oder kann das wirklich sein, dass es nur 1-2 Tage sind und dann gehst du wieder raus und dann gehst du woanders hin?
Also ich würde sagen, im Schnitt 1-2 Wochen.
Ah, okay, also über einen längeren Zeitraum dann.
Genau, aber es gibt dann andere Modelle, also es kann passieren, dass KollegInnen dann auch schwer krank werden und dann die Apotheke verpachten, das ist auch möglich. Da gibt es KollegInnen, die dann halt ganze Monate aushelfen, das ist auch möglich.
Okay. Und fehlt dir da manchmal ein Team, also so ein festes Team, wo du quasi morgens irgendwie aufwachst, ne, hingehst und immer die gleichen Leute siehst, immer irgendwie so die 1, 2, 3 Leute hast, mit denen du ganz cool bist, mit denen du auch gerne mal quatscht und so? Oder hat sich das oder befriedigt sich das quasi bei dir dadurch, dass du einfach in unterschiedliche Apotheken gehst und dafür das Privileg hast, immer unterschiedlichen Menschen zu begegnen?
Ich muss sagen, ich war in einer sehr guten Apotheke in Berlin fast 3 Jahre angestellt. Und da hatte ich richtig tolle Kolleginnen und ich habe da schon sehr gerne gearbeitet. Ich habe gemerkt, dass das schon Unterschied macht, wenn man Menschen um sich hat, die super sind, und es entstehen ja Freundschaften bei der Arbeit. Man ist ja sehr, sehr lange bei der Arbeit. Man ist ja in der Regel 8 Stunden am Tag da und man verbringt mehr Zeit auf der Arbeit als mit der eigenen Familie oder mit den Freunden.
Ja, ja.
Und das ist schon ganz cool, wenn man ein gutes Team hat. Also ich vermisse das schon. Gleichzeitig würde ich sagen, dass ich ein sehr offener Mensch bin und ich begegne allen Menschen auf Augenhöhe. Also ich würde sagen, es dauert 2 bis 3 Tage, dann bin ich integriertes Teammitglied meistens. Also.
Voll cool, voll cool. Ist ja auch eine Kunst, ne? Muss man auch dazu sagen.
Von Garmisch-Partenkirchen bis Brandenburg an der Havel, ist egal. Ich find mich ein und ich kann mit allen Menschen mich gut austauschen, weil ich ihn einfach von vornherein auf menschlicher Ebene und auf Augenhöhe begegne.
Ja, super. Ist das stressig? Also wenn ich jetzt so daran denke, dass du zum Beispiel in Brandenburg an der Havel arbeitest und da irgendwie jeden Tag hinfährst für 2 Wochen oder vielleicht bleibst du auch da. Aber ist es anstrengend manchmal, diese Selbstständigkeit?
Es war am Anfang sehr aufregend, aber jetzt merke ich es, wenn ich halt 1,5 Stunden fahren muss und dann auch zurück. Ich versuche das zu vermeiden, dann ist das schon sehr viel Zeit, die von meinem Tag drauf geht, weil ich arbeite sehr gerne in der Apotheke. Ich liebe meinen Job, aber gleichzeitig mache ich auch andere Dinge, wie beispielsweise LinkedIn-Beiträge schreiben. Das mache ich ja nach der Arbeit und das kostet ja auch Zeit und auch Interaktionen. Das mache ich vor der Arbeit und ich merke, dass das halt auch Kraft kostet oder wenn ich mich anderen Projekten beschäftigen möchte. Also es ist alles Zeit, die ich benötige, und wenn ich dann halt wenn ich einen Menschen vertrete, die dann halt selber weg sind und ich dann 50 Stunden diese Woche übernehmen muss und dann halt 1 Stunde, sagen wir mal, im Schnitt hin und 1 zurückfahren muss. Das ist dann schon sehr viel Zeit, die ich für die Arbeit investiere, und für Nebenprojekte bleibt dann manchmal nicht so viel Zeit.
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich ziehe meinen Hut vor dir. Claudio, gibt es denn aus deiner Kindheit oder auch Jugendmomente, wo du bewusst wahrgenommen hast, dass eben die soziale Herkunft durchaus entscheidend für gesundheitliche Chancen ist?
Also, als ich noch klein war, habe ich nicht gemerkt, dass das Gesundheitssystem eventuell unfair sein könnte. Während unserer Kindheit, wir sind ja, glaube ich, gleich alt oder ähnlich alt, Isabel.
Ja, ja.
Da waren die Töpfe im Gesundheitssystem ziemlich voll. Das ist ja die Babyboomer-Generation, also unsere Eltern, die dann quasi in Töpfe eingezahlt haben, und die Nachkriegsgeneration. Es wurde einfach für wenig Menschen viel Geld eingezahlt und das hat sich ja jetzt geschiftet. Deswegen, ich kann mich erinnern, wenn wir zum Arzt gegangen sind oder zur Ärztin, haben wir bekommen, was wir benötigten. Und jetzt sind die Töpfe limitiert. Also das ist mir tatsächlich nicht damals aufgefallen während meiner Kindheit. Was mir aber während des Studiums und während der Schulzeit, also vor allem während des Studiums aufgefallen ist, ist, dass wir haben alle die gleichen Möglichkeiten, aber nicht die gleichen Chancen. Im Buch Natalias, also Wir von unten, habe ich festgestellt, dass es ganz vielen Menschen so wie mir damals ging. Also meine Eltern haben ihr Leben lang gearbeitet, haben normale Jobs ausgeführt und es war einfach nicht möglich, mir das Studium mitzufinanzieren.
Ja.
und während ich von vielen gelesen habe, dass sie einfach komplett das ganze Studium durchgearbeitet haben. Und ich kenne ja auch viele. Es ist ja nicht nur, dass ich diese Erfahrung aus diesem Buch kenne, sondern viele Freunde von mir haben das Gleiche erlebt. Die haben während des Studiums durchgearbeitet. Oder ich persönlich habe mein Studium durch einen Studienkredit finanziert. Mhm. Und ich bezahle den Kredit immer noch ab. Man geht einfach mit einem Gap ins Leben. Man startet mit einem Gap ins Leben. Ich möchte mich nicht beschweren. Also ich habe einen guten Job. Ich kann den Kredit auch abbezahlen. Aber man startet mit einem Gap. Und während ich mich getraut habe, diesen Studienkredit aufzunehmen, hat das viele Menschen daran gehindert, die vielleicht sehr intelligent sind, die diesen Weg dann nicht gegangen sind.
Absolut.
Und das ist verschwendetes Potenzial aus meiner Sicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man so einen hohen Kredit nicht aufnehmen möchte. Also das Studium, also kurz nachdem ich begonnen habe, wurden die Studiengebühren gestrichen. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Mhm. Aber das ist ja nicht alles, was an Kosten aufkommt. Man muss ja auch noch sich die Lebenshaltungskosten leisten können. Ich persönlich habe in München studiert. München ist bekanntlich nicht die günstigste Stadt Deutschlands. Klar hätte ich woanders studieren können, würden manche jetzt an dieser Stelle erwähnen, aber ich habe mir damals meine Möglichkeiten so ausmalen wollen, dass ich in dieser Stadt, an dieser Uni studiere, die mir gefällt und die ich für die beste Wahl meiner Zukunft erachte.
Mhm. Naja, und die war ja auch relativ in der Nähe deines Zuhauses, ne? Also du hast, glaube ich, gesagt, du, ne? Genau, also von daher macht das natürlich auch Sinn oder fühlt man sich da wahrscheinlich auch einfach in dem ersten großen Step, den man so als junger Mensch erlebt, wohler.
Absolut. Ich konnte in 1,5 Stunden nach Hause fahren und zu Hause sein.
Ja.
Das war eine gute Wahl.
Ja, das glaube ich. Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Gap auch in dem Zusammenhang zurückkommen, also gesundheitliche Chancen und soziale Herkunft, ne? Und wie die beiden miteinander irgendwie einhergehen oder zumindest sich beeinflussen. Du hast gerade von Töpfen gesprochen, ne, aus denen wir ziehen. Früher, also als wir jung waren, hat jeder irgendwie das bekommen, was er brauchte, beispielsweise an Medikamenten und Ähnlichem, um wieder zu gesunden, um irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein und am Leben teilnehmen zu können. Mhm. Heute sagst du, ist das ein bisschen anders. Kannst du das ein bisschen mehr spezifizieren? Was genau bedeutet das für Menschen, die beispielsweise marginalisiert sind und weniger Möglichkeiten und Mittel haben?
Ich versuche das mal anhand einiger Beispiele aus meinem Apothekenalltag zu benennen und zu beantworten.
Bitte.
Ich habe ja erwähnt, dass ich überall unterwegs bin. Und wenn ich jetzt Berlin-Marzahn mit Berlin-Charlottenburg vergleiche,
Guter Vergleich. Ja.
Also in Berlin-Marzahn wohnen viele Menschen, die Handwerksberufe ausüben und generell Blue-Collar-Berufe ausüben. Mhm. In Berlin-Charlottenburg würde ich sagen, ist ein gut betuchter Stadtteil. Ich sehe auf den Rezepten viele Professortitel, Doktortitel, Adelstitel.
Ja, krass.
Und der Unterschied, den ich sehe, ist, fängt ja schon bei den Rezepten an. Ich bekomme in Berlin-Marzahn oft Rezepte, auf denen steht, dass sie vom Sozialamt übernommen werden, die Kosten. In Berlin-Charlottenburg sehe ich wiederum Rezepte, also Privatrezepte. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Im Kaufverhalten sehe ich den Unterschied auch, wenn ich Menschen Vitamine empfehle, wenn sie einfach erkältet sind. In Charlottenburg kann ich teure Nahrungsergänzungsmittel, also es gibt eine bekannte Firma, die, glaube ich, jeder kennt. Mhm. Also in manchen Stadtteilen Berlins, also Charlottenburg ist jetzt repräsentativ für mich und Marzahn auch, um einfach den guten Vergleich zu machen. In einigen Stadtteilen ist es tatsächlich so, dass die Menschen nicht mal mit der Wimper zucken. Die kaufen das einfach, wenn ich das empfehle, kaufen die das einfach. Sie wissen, es ist jetzt wichtig für meine Gesundheit, dadurch werde ich schneller gesund. Also nehme ich das auch. In Stadtteilen wie Marzahn oder in anderen Städten Deutschlands habe ich das auch erlebt, können sich die Leute das teilweise nicht leisten. Mhm. Und auch wenn ich das empfehle, ist das einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht drin. Klar, wenn Nahrungsergänzungsmittel 70 Euro für die 30er Packung kosten, kann das einfach nicht jeder stemmen. Aber es geht ja noch viel weiter. Arzneimittel werden ja inzwischen auch ein bisschen teurer, wie alles aktuell. Hm. Und Paracetamol beispielsweise wurde ja zu Dumpingpreisen verkauft.
Ja.
Und das hat manchmal 2 Euro gekostet. Und selbst der Schritt von 2 nach 2,50 oder 3 Euro haben Menschen gespürt und die dann kommentieren und sagen, was so teuer?
Hm.
Wenn man halt normal arbeitet und ich würde sagen, aus dem Mittelstand ist, dann sagt man sich, okay, gut, der 1 Euro, das wird es ja wohl nicht ausmachen. Aber das macht für einige Menschen sehr wohl was aus und das geht wohl ins Geldbeutel, vor allem wenn man abhängig ist von Sozialhilfe. Und da machen die Preise sehr wohl was aus. Und ja, ich sehe da den großen Unterschied. Der nächste Unterschied, den ich sehe, ist auch im Bewusstsein für die Gesundheit und für die Erkrankungen und für die Therapien. Also es gibt die Menschen, die ihre Therapie verstehen und diejenigen, die sie nicht verstehen. Ich glaube, das ist ein großer Gap. Also was ich damit meine ist, dass die Menschen, die wissen, wie das System funktioniert und wie man sich durchkämpft, die haben einfach bessere Möglichkeiten.
Würdest du da quasi auch sagen, also dass es von, ich mache jetzt da auch mal wieder Anführungsstriche, ne, von Klasse zu Klasse Unterschiede gibt, also dass beispielsweise die BürgerInnen aus Marzahn also aufgrund fehlender Ressourcen und Mittel einfach dann dazu neigen, dass sie sagen, ja, irgendwie ist schön, dass ich das jetzt brauche für meine Erkrankung oder auch für meine Gesundheit. Ich kann es mir aber A nicht leisten und B priorisiere ich es einfach deswegen auch nicht. Während BürgerInnen aus Charlottenburg, jetzt auch wieder repräsentativ natürlich alles, ja, dann tatsächlich eher sagen, ja, mache ich, weil kann ich mir auch 3-mal leisten, wenn ich muss.
Mhm. Genau, repräsentativ, wie du sagst. Ich möchte natürlich nicht, ja, es soll repräsentativ sein.
Ja, ja, voll.
Ja, ich erlebe das. Ich habe das auch erlebt. Menschen, die einfach sozial schwächer sind, sage ich mal, die auf Privatrezept Empfehlungen bekommen für bestimmte Arzneimittel, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Die haben mir gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir 20 Euro nicht leisten. Und das ist die Realität. Also es macht schon was aus, wo man aufwächst und wie das Leben letztendlich dann aussieht, ob man sich Gesundheit leisten kann oder nicht. Es geht ja auch noch viel weiter. Es geht ja auch, was ich auch meinte, mit, ob man sich im System durchboxen kann. Wenn man gesetzlich krankenversichert ist, es ist ja inzwischen so, dass es nicht so einfach ist, also in vielen Städten Deutschlands, einen Termin in der Arztpraxis zu bekommen. Menschen warten teilweise über 3 Monate für einen Termin bei fachärztlichen Kolleginnen. Und ich höre immer wieder das Gleiche. Also die Menschen sagen, wenn ich wirklich eine Empfehlung ausspreche, dass sie lieber sich untersuchen lassen, sagen die Menschen immer das Gleiche. Wissen Sie, wie lange es dauert? Es dauert bis zu 3 Monate, bis wir einen Termin bekommen und dann gehen die Leute einfach nicht zur Untersuchung. Gleichzeitig, wenn man privat krankenversichert ist, ist es einfacher, weil man einfach innerhalb der nächsten Woche einen Termin bekommen könnte. Und es gibt Krankheiten, da ist es entscheidend, dass man sofort untersucht wird. Zum Beispiel Krebs, da darf man keine Zeit verstreichen lassen, da darf man nicht leichtsinnig sein, da muss man sich durchboxen. Und wenn man halt schon so ein Mindset hat, dass es eh nicht klappt und dass es auch dem System teilweise verschuldet, weil man einfach irgendwann mal resigniert. Oder auch, was ich auch sehr oft erlebe, ist, dass Menschen mir sagen, dass sie sich untersuchen haben lassen von ärztlichen Kolleginnen, aber dass sowieso nichts dabei rausgekommen ist. Und ich glaube, da ist ein weiteres Problem, das wir sehen können, einfach in der Zeit, die sich die Kolleginnen nehmen können, um lukrativ zu bleiben. Da haben sie einen Schnitt, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber wenige Minuten, um einen Menschen zu untersuchen. Die sind ja auch unter Druck und also aus wirtschaftlichen Aspekten. Und es ist zum Teil verständlich, aber aus meiner Sicht sollte es nicht so sein. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut.
Ja, safe. Und was macht das mit dir?
Ja, mit mir macht das Frust. Also ich verspüre sehr oft Frust, wenn Menschen mir sowas erzählen, weil ich gerne helfen möchte. Ich habe beispielsweise vor einem halben bis einem Jahr einen Post auf LinkedIn geschrieben und gepostet. Da wollte ich einfach aufklären, wie man schneller zu Terminen kommt. Und es gibt einige Umwege, sage ich mal, wie man versuchen könnte, einfach schneller einen Termin zu bekommen. Aber es ist halt nicht der ideale Weg.
Magst du den mal teilen? Also kannst du den teilen, so grob?
Also es gibt zum Beispiel eine Kalender-App. Das ist ein Anbieter, der einen Kalender für Arztpraxen stellt. Mhm. Das heißt, man kann sich direkt in Termine einbuchen. Und das heißt, wenn kurzfristig etwas frei wird, kann man sich in diese Termine einbuchen. Mhm. Gleichzeitig sind sie aber nicht bundesweit vertreten. In kleineren Städten oder Dörfern ist diese App einfach noch nicht vertreten und dieses Kalendersystem für die Praxen. Okay. Das heißt, wenn man in Berlin wohnt, München, in den Großstädten Deutschlands, ist es ein wenig einfach. Es ist natürlich nicht einfach, aber das ist eine Möglichkeit, auf die man zurückgreifen könnte. Man muss halt ständig schauen und gucken, okay, ist jetzt ein Termin frei? Und dann muss man sich zufrieden geben mit den ärztlichen Kolleginnen, die halt jetzt gerade einen Termin haben. Dann gibt es natürlich noch, es gibt noch weitere Möglichkeiten außerhalb von Beziehungen. Beziehungen sind natürlich auch eine Möglichkeit, aber nicht jeder hat Beziehungen, auf die sie zurückgreifen können. Und eine weitere Möglichkeit ist, über einen Dringlichkeitscode. Ich versuche das nochmal zu rekonstruieren, wie genau das funktioniert. Also man müsste über die 116, 117 anrufen und sagen, dass man einfach keinen Termin bekommt. Und dann wird versucht, dass man einen Termin vermittelt bekommt. Und wenn das nicht klappt innerhalb 4 Wochen, dann bekommt man einen Dringlichkeitscode bei den Hausärztinnen. Mhm. Und dann bekommt man schneller bei den Kollegen aus den Fachkreisen dran.
Ich finde das total spannend, weil alles das, was du gerade aufgezählt hast, auch wieder so krass die Kluft zwischen Privilegien und Nichtprivilegien aufzeigt, ne? Weil also nicht jeder lebt in Berlin oder in München und hat dadurch die direkten Ressourcen, eben auf eine solche App zugreifen zu können. Oder nicht jeder hat Zugang zu Internet, ne? Also in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich die meisten, aber ist auch immer die Frage, wann genau und wie gut ist das Netz und für wie lange und so weiter. Auch das, nicht jeder hat die Möglichkeit oder versteht, wie man eben übers Internet beispielsweise dann auf sowas zugreifen kann. Telefon, ja, ist einfacher, aber wahrscheinlich auch die längste Variante. Und Netzwerk ist ja völlig fern von Menschen, die in irgendeinem Vorort wohnen, die nie Zugang zu wirklichen Ressourcen hatten, die marginalisiert sind. Also das Letzte, was die ja dann haben, ist Netzwerk, was denen schnelle Termine beispielsweise vermittelt, ne? Mhm. Und auch da, um da nochmal so deutlich die Betonung drauf zu legen, auch hier wird wieder die Ungleichheit deutlich und es wird wieder die Ungerechtigkeit deutlich. Und es wird vor allem aber auch deutlich, dass es ganz, ganz viel eben auch mit Privilegien zu tun hat, ne?
Absolut. Also man kann durchaus sagen, dass man Vorteile hat, je nachdem, wo man wohnt. Es gibt ja auch sehr viele ländliche Gebiete, da schließen viele Apotheken, da schließen viele Praxen. Die Menschen haben dann einfach keinen Zugang mehr zur Gesundheit an. Also sie haben einfach keinen Zugang zu Möglichkeiten, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie krank sind. Und man muss dann weitere Wege auf sich nehmen, um ins nächste Krankenhaus zu kommen. Im Ort, wo meine Partnerin aufgewachsen ist, habe ich das auch mitbekommen. Da schließt das große Krankenhaus, das 10 Kilometer entfernt ist.
Ja, Wahnsinn.
Und die Wege verlängern sich und es gibt halt einfach Fälle, da muss es schnell gehen. Eine Geburt zum Beispiel oder wenn man einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hat, da darf man und kann man keine Zeit verlieren.
Ja.
Es geht dann wirklich bei Schlaganfällen und Herzinfarkten um Leben und Tod.
Genau.
Und es macht schon auch was aus, wo man wohnt. Und ja, manchmal habe ich Unverständnis, wieso da nicht auch staatlich eingelenkt wird, auch wenn das jetzt ein anderes Thema ist. Weil Gesundheit, wie ich schon gesagt habe, unser größtes Gut ist und als Gesellschaft auch ein wichtiger Teil Gesundheitsangebote.
Ich finde, das ist kein anderes Thema. Ich finde, das gehört da tatsächlich sehr stark zu und ich finde es auch gut, dass du das ansprichst. Was wäre denn so der nächste Schritt oder der eine Schritt, den du dir wünschen würdest, der schon eine Unterstützung auch bewegen könnte?
Wenn ich jetzt beispielsweise auf die Krankenhäuser blicke, die sehr stark privatisiert wurden über die Jahre, es ist ja verständlich, dass wenn ein wirtschaftliches Unternehmen nicht wirtschaftlich arbeitet, dass es dann irgendwann mal schließen muss. Mhm. Aber aus meiner Sicht darf das kein Krankenhaus sein. Es darf kein Krankenhaus sein, das schließt und eine große, große Versorgungslücke entsteht. Und das ist fatal für die Menschen, die in dem Gebiet wohnen.
Ja, ich habe neulich irgendwann mal gesagt, wir müssen von New Work weg und hin zu Human Work. Mhm. Und ich finde, das gilt eben auch genau für Krankenhäuser und Ärzte. Ne? Also ich bin da total bei dir, dass es für mich absolut unverständlich ist, dass solche Institutionen quasi wirtschaftlich betrieben werden unter einem kapitalistischen, wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Das ist für mich absolut unglaublich, weil also auch gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und einer alternden Gesellschaft, ne, wo wir Leute brauchen, wo wir auf Menschen per se angewiesen sind, damit wir eine Wohlstandsgesellschaft bleiben, damit wir überhaupt eine aufrechterhaltende Wirtschaft haben. Also ist es für mich wirklich richtig, richtig, richtig irritierend, dass wir daran festhalten, beispielsweise Krankenhäuser unter so einem wirtschaftlichen Aspekt zu führen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also verstehe ich auch überhaupt nicht. Und das geht völlig gegen meine menschlichen Werte im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und eben auch gegen diesen Wert Menschlichkeit. Also ich meine, diese ganze Welt, ne, das wird jetzt sehr philosophisch, aber ich frage mich manchmal so, diese Welt und die Gesellschaften, in denen wir leben oder uns immer mal wieder aufhalten, das Sein auf dieser Erde existiert doch nur, weil wir füreinander sorgen, weil wir füreinander da sind, weil wir miteinander agieren. Wenn das alles aufhört, dann gibt es das nicht mehr. Also jetzt mal so ganz metaphorisch irgendwie besprochen. Und da ist irgendwie, das kriege ich auch selbst, wenn ich möchte und ganz viel Goodwill habe und ganz viel Neutralität in diesen Gedanken reinlassen möchte, verstehe ich nicht, wieso wir das so radikal machen. Und darüber hinaus, also deswegen erübrigt sich der Rest, ne, wieso ich ganz viele PolitikerInnen nicht verstehe und so weiter und so fort oder auch Unternehmen nicht verstehe, weil ich immer wieder dann zu dem Punkt komme, dass ich sage, ich merke, da sind Menschen am Werk und in machtvollen Positionen, die über Menschen hinweg sehen, also denen das egal ist, ob jetzt Menschen dabei zugrunde gehen oder nicht, Hauptsache, es funktioniert alles. Aber wenn man jetzt mal weiter spinnt, dann sind halt irgendwann keine Menschen mehr da, die irgendwas aufrechterhalten, die ungesunde Arbeitskulturen aufrechterhalten, die Krankenhäuser aufrechterhalten, weil alle wegsterben oder krank werden, oder die Pflege und die Kitas und die Bildungssysteme aufrechterhalten, weil sie sich nicht wertgeschätzt und unterbezahlt fühlen. Also verstehst du, ich frage mich immer, wie lange glauben wir denn, machen Menschen sowas mit? Und jetzt im Fall des Krankenhauses, bin ich total bei dir, finde ich hochgradig interessant und ich kann deine Frustration da mega, mega doll verstehen. Aber habe mich tatsächlich auch gerade gefragt, was du gegen diese Frustration machst, weil du arbeitest in dem Bereich, du hast selber viel erlebt, du erlebst täglich sehr viel. Wie lässt du das auch mal an dir abprallen?
Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das ich sehr gerne mag. Das heißt, das besagt, viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.
Ja.
Und ich versuche meinen kleinen Teil einfach, mein Umfeld zu beeinflussen. Also sei es in der Apotheke, dass ich einfach Menschen Tipps gebe, wie sie einfach schneller zu Terminen kommen, wie sie gesünder leben können. Also ich versuche mir auch immer die Zeit zu nehmen, auch wenn sie manchmal knapp ist und die Apotheke voll ist, versuche ich mir Zeit zu nehmen für die Menschen und einfach in meinem kleinen Kosmos Menschen zu helfen. Und ich versuche auch über LinkedIn einfach aufzuklären, wenn ich merke, dass es irgendeinen Gap gibt oder irgendwelche Themen, die wichtig sind. Und ja, ich versuche es in meinem kleinen Kosmos und ich versuche Menschen auch zu bewegen, andere zu bewegen.
Ja, das sehr
ist
cool.
Das ist meine Möglichkeit. Wir können als einzelne Menschen vielleicht nicht die Welt verändern, aber wenn wir uns alle bemühen, als Gesellschaft zusammenzustehen, dann ist das durchaus möglich.
Und 100%.
Ein gesundes Gesundheitssystem gehört auf jeden Fall zu einer gesunden Gesellschaft und einer gut funktionierenden Gesellschaft. Und ich bin kein Gesundheitsökonom und ich bin auch kein BWLer. Ich kann nicht alle Dynamiken nachvollziehen, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aber als Apotheker und Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, verstehe ich manchmal nicht, wieso man bestimmte Versorgungslücken zulässt, weil wir nur vereint als Gesellschaft funktionieren, wenn die Strukturen funktionieren. Mal ganz grob gesagt.
Ja, verstehe ich.
Und das ist auch mein Credo.
Ja, finde ich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, du bewegst ja Menschen, ne? Also ich meine, du hast ja nicht einen kleinen Kosmos, du hast ja schon auch einen recht großen Kosmos mittlerweile bei LinkedIn aufgebaut. Und ich finde das total richtig und total inspirierend, was du da sagst, weil genau so ist es. Also zu glauben, wir können eh nichts bewegen, weil wir erstmal nur eine Person sind, ist falsch. Wir bewegen immer Menschen mit dem, was wir tun.
Absolut.
Und ich glaube, wir können auch nur, wie du es so schön gesagt hast, inspirieren, wenn wir eben Vorbild sind. Also wenn wir Sachen schon anders machen und wenn wir auf Sachen aufmerksam machen, weil dann trauen sich auch andere. Wenn wir alle aber eh glauben, wir können nichts verändern und wir bleiben still und bleiben in unserem kleinen Kämmerlein, dann wird sich nie was verändern. So, ne? Also ich stimme dir 100% zu. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine zentrale Sache im Gesundheitssystem sofort zu ändern, Claudio, was wäre das? Du hast jetzt gerade schon mal so, ne, das, also die Wirtschaftlichkeit bei Krankenhäusern angesprochen, vielleicht ist es das, aber vielleicht hast du auch noch was anderes.
Ich sagte ja gerade, dass ich kein Gesundheitsökonom bin, aber ich habe einen Background in der Pharmaindustrie, in der Qualitätssicherung. Und ich habe mich viel mit auch mit Prozessoptimierung beschäftigt. Wenn ich etwas ändern würde, wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich eine Taskforce aufstellen aus erfahrenen Menschen, die alles durchleuchten würden und versuchen, die Prozesse zu optimieren, KI zu nutzen, wo man kann, um Bürokratie abzubauen. Also es gibt sehr viele bürokratische Verfahren, auch in der Apotheke, Dokumentation, die man führen muss. Das hat alles einen Hintergrund, weshalb man das tun muss. Und gänzlich abschaffen kann man alles nicht, aber man müsste auf jeden Fall effiziente Prozesse schaffen, weil die uns Zeit sparen. KI ist im Kommen. Man könnte auf jeden Fall künstliche Intelligenz dafür nutzen. Mhm. Und man müsste auf jeden Fall die bürokratischen Prozesse vereinfachen, die wirklich sehr viel Zeit kosten und zu Ineffizienz führen. Dann könnten wir uns auf die Menschen fokussieren und auf das fokussieren, was wirklich notwendig ist. Also wirklich die starke Bürokratie. Wir werden wirklich auch in den Apotheken geplagt von der Menge an Bürokratie.
Ja, glaube ich.
Und wenn ich beispielsweise, wenn man eine Creme herstellt in der Apotheke, das dauert meistens, je nachdem, vielleicht 20 Minuten. Das Protokoll dauert meistens genauso lang. Wenn ich die Creme noch nie hergestellt habe und herausfinden muss, ob alle Hilfsstoffe und Wirkstoffe kompatibel sind. Und das ist es. Es muss auf jeden Fall einen Weg geben, dass das alles vereinfacht wird. Das war jetzt auch nur ein exemplarisches Beispiel, aber oder letztes Jahr bin ich ohnmächtig geworden und bin auf meinen Kopf gestoßen. Dann bin ich ins Krankenhaus. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Notaufnahme saß und dass die Ärztin am Computer saß, mit dem Rücken mir zugewandt und für dieses Protokoll ewig lang gebraucht hatte.
Ja, ich erinnere mich auch an sowas.
5 Minuten hatte ich maximal Zeit und danach saß die Person ewig lang am Protokoll. Ich meine, das muss doch irgendwie vereinfacht werden, damit man effizienter sein kann, damit man einfach, naja, damit man vielleicht nicht so viele Menschen braucht, die da arbeiten müssen und sich halt mit Papierkram beschäftigen müssen.
Ja, voll. Und auch zugewandter, ne? Also ich frage mich halt auch, ich kenne diese Situation, als ich mit meinem Sohn einmal im Krankenhaus war und da hatten wir genau das Gleiche und ich dachte in dem Moment auch so, hey, wie krass, also die wirkte auch total abwesend. Ich habe das Gefühl, die war gar nicht mehr bei sich, ne? Also weil die, das ist wie so eine Massenabfertigung, da kommen alle paar Minuten jemand rein, die sitzen da, tippen alles runter. Und ja, also das ist auf beiden Seiten unangenehm, glaube ich. Auf der Seite der Patientinnen, man fühlt sich nicht wirklich gut aufgehoben und auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte einfach völlige Überlastung. Also es ist absurd. Da sprichst du was total Gutes an. Und im Übrigen auch mit der Apotheke fand ich super interessant, habe ich noch nie gehört, weil man ja so wenig Einblick so in ApothekerInnen live und Berufslife hat. Sehr, sehr spannend. Ja, wusste ich nicht. Also finde ich total krass, dass man da so lange für so ein Protokoll braucht.
Das ist auch nicht alles. Also es gibt sehr, sehr viele Prozesse, bei denen man, ja, ich sage jetzt einfach mal grob, viele Dinge dokumentieren muss, die halt sehr viel Zeit kosten. Ja. Auch jetzt aktuell haben wir sehr viele Lieferschwierigkeiten durch Arzneimittel, die einfach gerade nicht verfügbar sind. Und da kostet uns die Suche nach den Arzneimitteln. Also man gibt das im Computersystem ein und man muss dann halt schauen, okay, welche Alternative kann ich jetzt abgeben und das hat uns sehr viel Zeit gekostet.
Und ganz kurz dazu, also was sind das für Arzneimittel? Sind das sowas, solche Sachen wie Ibuprofen und Paracetamol, also die wirklich auch irgendwie jeder ständig irgendwie mal braucht? Oder sind das Arzneimittel, die weniger gebraucht werden?
Nein. Oder auch gekauft? Das sind Die Liste ist ziemlich lang, also es sind unterschiedliche Arzneimittel. Also es sind zwischenzeitlich wieder einige verfügbar, einige Medikamente, aber es haben sehr, sehr viele Medikamente gefehlt, die auch überlebenswichtig sind, wie Antibiotika oder Fiebersäfte für Kinder. Das ist ja auch das Nächste. Also darauf könnte ich nochmal eingehen. Es gab ja eine Zeit lang waren Fiebersäfte für Kinder nicht verfügbar. Das Problem war hier, dass die Preise gestiegen sind, weil die Unternehmen höhere Stromkosten hatten und dann einfach einen höheren Preis veranschlagt haben für Fiebersäfte für Kinder. Und in den Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen haben sie ihren Preis nicht durchbekommen und dann haben sie gesagt, okay, dann liefern wir halt in Deutschland nicht mehr. Und dann waren sie auf einmal vom Markt und dann waren die Fiebersäfte knapp. Wow. Wir ApothekerInnen können solche Lieferengpässe teilweise sogar beheben. Also wir haben dann einfach Fiebersäfte hergestellt. Das können wir. Es war möglich. Es gab ja noch Ibuprofen und Paracetamol-Tabletten. Dann haben wir eben die Säfte hergestellt. Das nächste Problem war aber, dass viele Krankenkassen dann versucht haben, Formfehler zu finden, damit sie diese Fiebersäfte nicht bezahlen müssen. Das ist ja fatal, wenn die Apotheken einfach versuchen, eine Lösung zu finden, sie dann auch finden und den Menschen dann ihre Arzneimittel wieder ermöglichen können und dass das dann nicht bezahlt wird, das ist ja auch ein Unding.
Und grausam. Also krass, ich finde das, ich muss gestehen, das habe ich so am Rande mitbekommen. Jetzt in dem Fall, also in dem Fall Fiebersaft, ist es bei uns so, dass unser Sohn sowas gar nicht nimmt. Also dem kannst du ganz schlecht so Säfte einflößen. Selbst wenn man die versteckt in einem Müsli oder so, ist echt Katastrophe, der merkt das sofort. Aber ich kann mir vorstellen, was das auch für Ängste bei Eltern bewirkt, ne? So diese Machtlosigkeit irgendwie zu haben und das Gefühl zu haben, man kann nichts tun, wenn es den Kindern schlecht geht, weil man nichts dagegen hat oder also einfach zu wenig. Und das, ja, ist unglaublich.
Absolut. Um auf das Thema nochmal zurückzukommen, also es gab ja auch Lieferengpässe mit Fieberzäpfchen. Wir können das herstellen, wir können Säfte herstellen, wir können Zäpfchen herstellen, wir haben das gelernt. Aber das Problem war hier, dass vieles nicht bezahlt wurde. Und das ist ja auch ein hoher Arbeitsaufwand. Man muss ja die Sachen herstellen. Also Zäpfchen herstellen dauert. Man muss nämlich das, also aus Wachs, sage ich mal, einschmelzen und die müssen dann auch trocknen. Das kostet Zeit. Dann muss man das alles protokollieren. Das kostet auch Zeit. Und wenn dann gesagt wird, okay, das wird jetzt nicht bezahlt oder so bezahlt, dass man auf Null rauskommt. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen das wirklich sehr gerne machen, aber der wirtschaftliche Aspekt, der steht halt auch dahinter und das ist halt auch zu berücksichtigen. Und das ist ein Stein, der uns Apotheken gerade im Weg gestellt wird. Das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Wir versuchen, Versorgungslücken weitestgehend zu schließen, aber das sind Momente, die zu Frustration führen, wenn wir nochmal zum Thema Frustration zurückkehren.
Ja, bitte. Ich finde es wahnsinnig. Ich könnte mit dir gefühlt gerade irgendwie Stunden weiterreden, weil ich glaube, dass du unglaublich viele Geschichten erzählen kannst, ne? Eben von eigenen Arzneimittelproduktion bis hin zu Bürokratie, die unmenschlich und unverständlich ist, bis hin zu ja Engpässen, aber auch darüber hinaus einfach persönliche Geschichten von Menschen, die du ja dadurch, dass du ihnen bestimmte Arzneimittel verkaufst, mitbekommst. Sei es, dass du aufs Rezept guckst und siehst, ne, wird irgendwie vom Arbeitsamt übernommen oder kann ich mir nicht leisten, weil, und du weißt, die Person braucht es aber unbedingt. Also, weil wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht, ne, also das würde auch den Rahmen entsprechen, aber wir sind ja noch bei, sag ich mal, humaneren Medikamenten geblieben. Aber wie du schon auch angesprochen hast, es gibt ja auch Erkrankungen wie Krebs oder wie Diabetes oder so, wo Menschen wirklich auf Medikamente angewiesen sind. Und diese Vorstellung, dass ein Mensch bei dir sich ein Medikament für Diabetes zum Beispiel holen möchte oder muss oder auch gegen Krebs irgendwas braucht und die Person dann sagt, kann ich mir nicht leisten, das ist gerade für mich, oh, finde ich ganz schlimm. Also ich stelle mir das auch auf deiner Seite, ne? Also diese Last, die man da irgendwie aushalten muss, wenn man das mitbekommt, echt schwierig vor. Also kann deinen Unmut und die Frustration total verstehen.
Also ich muss an der Stelle noch erwähnen, vieles ist gerade nicht gut. Aber es ist an sich noch nicht alles schlecht. Dazu muss ich sagen, dass wenn man Krankheiten hat, schlimme Erkrankungen, Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, da kosten die Medikamente teilweise auch im fünfstelligen Bereich. Ich habe auch schon Medikamente gesehen, die im sechsstelligen Bereich kosten. Und das wird übernommen von den gesetzlichen Krankenkassen. Also es ist nicht alles schlecht, aber vieles könnte besser sein. Ich meine, was ist unsere Ambition?
Ja. Genau, also ne, und das sind wir wieder am Anfang. Du hast ganz am Anfang gesagt, du plädierst dafür, dass wir alle eine Vision brauchen, dass wir ein Zielbild brauchen, dass Kinder das schon haben sollten. Dann bin ich voll bei dir. Lass uns diese positive Vision auch zum Ende dieser Podcast-Folge jetzt irgendwie im Kopf und im Herzen behalten, weil darauf kommt es an. Und ich glaube auch daran, um da auch nochmal deine Worte so aufzugreifen, wenn wir an einer Vision festhalten und ein gutes Vorbild sind, ja, und andere inspirieren, dann können wir da hinkommen. 100% bin ich der festen Überzeugung. Und ich glaube, genau daran dürfen wir uns festhalten. Wir sind nämlich tatsächlich jetzt schon am Ende, Claudio. Und ich fand es wirklich großartig, mit dir zu sprechen. Ich finde, du bist unglaublich inspirierend. Und ich fand das ganz, ganz toll, was du für unterschiedliche Themen einerseits aufgemacht hast, wie du uns aber auch an deinem persönlichen Leben teilhaben lassen hast. Und dadurch ja auch so ein bisschen die Parallelen aufgemacht hast, ne? Und die Gründe, wieso du auch für das einstehst, für das du einstehst. Und ja, ich glaube, dass die HörerInnen heute ganz, ganz viel oder bei dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel auch für sich und für den Alltag mitnehmen konnten. Vielen lieben Dank.
Ich danke auch dir. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Isabel. Ich finde dich auch sehr inspirierend. Ich folge deinen Beiträgen wirklich sehr, sehr gerne.
Dankeschön.
Und ich finde auch super, dass du mit deinem Podcast sehr viele Menschen einlädst, die einfach ihre persönliche Story erzählen und einfach über Gaps und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft erzählen, weil wir einfach diese Geschichten benötigen, um, wie ich gerade schon gesagt habe, was ist unsere Ambition, um einfach eine bessere Gesellschaft zu bilden. Und ich glaube, dass du einen großen Teil dazu beiträgst.
Dankeschön, Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.